individuell unterwegs, Reisetagebuch. Azoren 2014.
Hallihallo liebe Individualisten und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Reisetagebuch Azoren 2014. Wir sind mittlerweile bei Tag 7 und 8 angekommen, mit etwas Verzögerung, weil das Programm in den letzten Tagen sehr dicht war. Dafür kommen jetzt die nächsten 1, 2, 3 Ausgaben etwas dichter gedrängt, sodass wir das wieder aufholen und ihr dann wieder quasi live mit dabei seid. Ja, die beiden Tage 7 und 8 sind gekennzeichnet mit der Insel Flores und Corvo. Ja, aber kommen wir mal zum Tag 7. Wir haben angefangen am Vormittag mit einer Runde im südlichen Bereich der Insel Flores, sind da im Großen und Ganzen eigentlich die Küstenstraße gefahren und die erste Station war der Park Florestal, ein Stück nördlich der Inselhauptstadt, ist ein kleiner botanischer Garten und ja, mit ein paar Tieren, mit sind Pfaue und Enten und Hennen und alles Mögliche. Den haben wir besucht, war natürlich ganz nett dann auch für den Clemens mit den ganzen Tieren. Und es ist auch ein schöner Bachlauf dadurch und ja, ist ganz nett anzusehen. Viele schöne Blumen, ganz witzig und interessant und ganz nett. Auch ein schöner Kinderspielplatz noch dort. Also von dem her, ja, ein kleiner Abstecher auf jeden Fall wert. Anschließend sind wir aber dann wirklich Richtung Süden runtergefahren, entlang der Küstenstraße und haben da so mehr oder weniger zufällig an der Küstenstraße direkt eine alte Wassermühle entdeckt. Und zwar ist es nicht so wie die Wassermühlen, die man vielleicht im klassischen Sinne kennt, wo die Achse des Mühlrads horizontal liegt und das Wasser von oben nach unten durchläuft, sondern die Achse steht vertikal. Das heißt, das Mühlrad dreht quasi in einer horizontalen Ebene, nicht in einer vertikalen. Daher ist das Ganze auch aufgrund der stehenden Achse eben die Vertikalmühle. Und ja, ist mal ganz interessant. Das ist auch irgendwie die übliche Bauform da auf den Azoren. Wir haben dann später nochmal ein oder zwei solche Mühlen auch im Vorbeifahren gesehen. Die sind alle in der Bauweise, oder die meisten, dürfte eine übliche Bauweise hier auf den Azoren gewesen sein. Und zwar, vielleicht noch kurz, damit man auch weiß, welche das war. Und zwar war das die Moinho de Agua. So ist sie angeschrieben und liegt direkt eben an der Küstenstraße auf Flores im südlichen Bereich, ein Stück südlich der Inselhauptstadt. Ja, von da weg sind wir dann die Küstenstraße weitergefahren, am Süden rum und westlich wieder hoch und sind dann schlussendlich bei einer schönen Basaltformation vorbeigekommen, nämlich den Rocha Bordoes, sind stehende Basaltsäulen, ich würde mal schätzen, so in der Größenordnung irgendwas bei 100, 150 Meter hoch und auf alle Fälle sehr, sehr nett zum Anschauen und sehr eindrucksvoll, kann man schöne Fotos dort machen, wenn das Wetter passt. Jo, von dort sind wir dann weiter, wir sind natürlich die ganze Fahrt entlang an etlichen Aussichtspunkten wieder stehen geblieben und sind dann schlussendlich quer durch die Insel wieder rüber Richtung Inselhauptstadt, weil um 13.30 Uhr hatten wir dann einen Termin. Wir sind nämlich mit einem Schlauchboot nach Corvo gefahren. Also wir wussten im ersten Schritt nicht, dass das ein Schlauchboot sein wird. Es hat sich dann einfach herausgestellt, dass es eins ist, Wir haben einfach eine Überfahrt gebucht im Hotel und sind dann runter zum Hafen, wo uns dann das Schlauchboot erwartet hat. Das muss aber dazu sagen, das ist also jetzt nicht sowas, wie man jetzt diesen Supermarkt kennt, sondern das ist schon ein etwas größeres Teil gewesen. Sehr robust und mit festem, harten Boden und richtig großen, schönen Schläuchen an den Rändern und einen ziemlich eindrucksvollen Außenbordmotor. Also das Teil hat schon was können, das war sicher auch nicht billig und das Ding hat auch ziemlich Gas gegeben. Ja, und wir sind dann rüber in Richtung Corvo. Die Überfahrt dauert, ja, ich würde mal sagen, gute halbe Stunde. Mittendrin hat es dann irgendwo zum Regnen angefangen, war aber auch nicht weiter schlimm, weil der Bootsführer Regenwesten und alles mit hat, also der ist auf das alles vorbereitet. Man hat natürlich auch Schwimmwesten natürlich an, die man übergezogen kriegt und so weiter. Also das ist alles kein Thema. War auf jeden Fall eine sehr lustige Überfahrt. Es war für den Atlantik typisch relativ guter Seegang mit leichten Schaumkronen auf den Wellenbergen obendrauf. Also das war schon ganz ordentlich. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Der Bootsführer war auch sehr, sehr erfahren. Das hat man auch gemerkt. Also der macht das schon länger und fährt diese Strecke auch öfters. Der kennt das auch ganz genau und war es absolut überhaupt kein Problem und hat richtig Spaß gemacht. Auf Corvo selber hat uns dann ein Taxi erwartet, wo wir dann eingestiegen sind und mit dem sind wir dann raufgefahren auf den, oh Gott, ich werde es jetzt wieder falsch aussprechen, SB Gaucinho. Ja, wie auch immer man den wirklich ausspricht, aber es ist auf jeden Fall der zentrale Vulkan der Insel Corvo. Sind raufgefahren zum Krater, um uns die Caldera mit den beiden kleinen Caldera-Seen anzuschauen. Leider ist es halt so gewesen, dass da ziemlich der Nebel drinnen gehängt ist. Jetzt haben wir da nicht allzu viel gesehen von dem Krater und den beiden Seen, aber ja, mein Gott, was soll's. War halt so, kann man nicht ändern. Das Fiese an der ganzen Geschichte war halt nur, dass dann ungefähr eine Stunde später, wenn wir dann schon wieder unten waren und ja, nicht mehr wirklich eine Möglichkeit gehabt haben, wieder zum Raufkommen, wenn wir aus dem Taxi schon ausgestiegen waren, dann natürlich die Wolken aufgerissen sind und das Ganze da oben richtig schön freigelegen ist und in der Sonne und so weiter. Ja, also war ein bisschen ärgerlich und gemein, aber ja, so ist das halt. Ja. Man ist halt auf einer Insel mitten im Atlantik. Da ist das Wetter halt nun mal ein bisschen sprunghaft und wechselhaft. Damit muss man einfach leben, das hilft halt nichts. Sowas kommt vor. Ja, dann ging es auf alle Fälle wieder runter in die Stadt, nach Villa do Corvo, mit einer kleinen Rundfahrt durch die, mein Stadt ist eh übertrieben, durch die, bei uns würde man eher Ortschaft dazu sagen, aber sie haben immerhin einen Flughafen. Und ja, haben uns dann so die wichtigsten Sachen gezeigt, wie Schule und ja, Flughafen natürlich und ein paar Windmühlen, die frisch restauriert sind, die dort stehen. Strand, Hafen, so die wichtigsten Geschichten halt. Die Rundfahrt hat in Summe, ich würde mal sagen, ungefähr eine halbe Stunde gedauert und hat gekostet pro Person irgendwas bei 30 Euro, glaube ich. Ja, es war aber mehr als eine halbe Stunde, es war fast eine Stunde, als wir unterwegs waren. Kleine Kinder sind kostenfrei mit dabei. Und wir sind dann nach der Rundfahrt am Strand runtergegangen, weil natürlich der Clemens unbedingt zum Wasser wollte. Und ja, haben dort dann noch so ein bisschen Zeit verbracht, bis wir dann um 17.30 Uhr wieder am Hafen unten waren, verabredet mit unserem Schlauchbootführer von der Mittagsüberfahrt schon, der uns dann wieder zurückgebracht hat auf die Insel Flores. Auf dem Rückweg selber sind wir aber nicht direkt nach Santa Cruz zurückgefahren, sondern sind die Küstenlinie entlang gefahren, weil dort in der Küstenlinie richtig schöne Höhlen drinnen sind und sehr schöne vorgelagerte Inselchen und Basaltformationen und richtig tolle Farben, das ist echt sehenswert. Und man hat richtig gemerkt, dass der das wirklich öfters schon gemacht hat. Der kennt das Gewässer dort wirklich wie seine Westentasche. Der weiß genau, wo er fahren kann, wo er nicht fahren kann, wie er fahren kann. Hat sich da ziemlich durchlassen durch manche Stellen, wo ich mir dann gedacht habe, so, ob sich das jetzt ausgeht. Aber es ist sich immer ausgegangen, also man merkt, der kennt das dort. War auf jeden Fall irrsinnig interessant und lustig und eine super schöne Tour. Hat viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich habe eine halbwegs vernünftige Fotoausbeute davon mitnehmen können. Ich denke schon. War halt natürlich wieder witzig, weil ich dann am Boot Kamera-Akku und Speicherkarte wechseln durfte, weil das eine leer, das andere voll war. Wir haben uns das auf jeden Fall sehr gut zu Gemüte geführt und genossen und war eine super schöne Rückfahrt, bis er uns dann schlussendlich wieder in Santa Cruz abgesetzt hat. Ja, damit ist dann der Tag auch schon zu Ende gegangen, weil wir waren dann erst irgendwann so um 7:30 oder sowas zurück im Hotel, haben uns dann noch ein Abendessen gegönnt, aber damit war es das dann auch schon wieder. Jo, und damit kommen wir auch schon zum Tag 8, dem 10. Juli 2014. Den zweiten Tag haben wir mit einer sehr intensiven und ausführlichen Runde im Süden der Insel verbracht, entlang der Küstenstraße, aber nicht der Hauptstraße durch, sondern mit allen möglichen Nebenstraßen, die wir da gefunden haben. Und angefangen haben wir gleich mal ein kleines Stück südlich der Hauptstadt mit einer kleinen Wanderung am Ponta da Caviera. Das Ganze geht raus auf so eine kleine Halbinsel, auf so eine vorgelagerte, wo man eine sehr grundsätzlich sehr schöne Wanderung machen kann. Allerdings muss man berücksichtigen, dass die eine enorme Höhendifferenz hat, also man geht da auf den, was werden das sein, 2,5, 3 Kilometer, was die ganze Runde in Summe hat, geht man irgendwie so über, keine Ahnung, 200 Höhenmeter oder so. Also da überwindet man ganz schön was, das heißt, der Weg ist entsprechend steil, das muss man berücksichtigen. Wir haben das aber riskiert, haben das gemacht, haben es nicht bereut, es war eine sehr schöne Wanderung. Man hat ein paar ganz nette Ausblicke auf Santa Cruz und auf die Küstenlinie. Ist ganz nett, wenn man halbwegs gut zu Fuß ist. Ja, dann ging es weiter Richtung Süden. Wir sind dann natürlich an diversen Aussichtspunkten vorbeigekommen und sind dann schließlich gelandet in La Jeche. Das ist eine Ortschaft im Südosten von Flores. Da sind wir kurz durchgefahren, sind dann weiter wieder die südliche Küstenstraße, also wirklich nicht mehr entlang der Hauptstraße, die durchgeht, sondern wirklich die Küstenstraße entlang. Das ist eine gelbe Straße, nur in der Karte, keine rote. Ist aber gut zu fahren, ist kein Problem. Sind dort wieder zu einem Aussichtspunkt und dort bin ich wirklich zufällig über einen Geocache gestolpert. Das war ganz witzig, weil ich habe mir da wirklich gar nichts rausgesucht, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin, irgendwie Geocaches rauszusuchen. Und ja, wir kommen dorthin und da ist ein Steinkreuz auch. Und ich warte eigentlich auf den Stefan, dass der mit Filmen fertig ist, dass ich dann fotografieren kann, weil ich ihn mit meiner Spiegelreflexkamera jetzt nicht unbedingt mitten in die Filmaufnahme rein fotografieren will, weil man dieses Klunk natürlich vom Spiegel relativ deutlich dann am Film hört. Das versuche ich natürlich zu vermeiden. Ja, und wie ich da so warte und schaue so, sehe ich da eine Dose liegen und denke mir, hey, das kann doch echt nur ein Geocache sein, weil sonst liegt dort keine Dose normalerweise. Ja, dem war natürlich auch so. Ich habe die Dose aufgemacht, habe reingeschaut und es war ein Geocache. Habe noch schnell gelockt, ohne Stempel, ohne irgendwas, weil ich natürlich nichts mit habe. Aber ja, den muss ich jetzt dann irgendwann nochmal nachtragen und mal schauen, was das überhaupt genau für ein Cache war. Ich habe ihn fotografiert, weil GC-Nummer habe ich natürlich auch keine gefunden. Jetzt habe ich einfach den Deckel fotografiert, wo der Name drauf gestanden ist. Muss ich mal jetzt dann noch raussuchen. War aber auf jeden Fall eine witzige Anekdote. Und natürlich vielen Dank an dieser Stelle für den Cache, der dort aber, glaube ich, so offen nicht liegen sollte. Aber nachdem ich keine Cache-Beschreibung hatte, konnte ich ja noch nicht irgendwohin wieder vernünftig zurücklegen. Ja, wir sind dann auf jeden Fall weitergefahren in Richtung Osten, der Südküste entlang, bis nach Lajedo, was auch so eine kleine Ortschaft im Südwesten der Insel ist, sind dann im Prinzip an der Westküste wieder hoch, über Mosteiro, dann nach Faxacinha und von Faxacinha dann weiter nach Faxa Grande. Das sind im Prinzip die beiden westlichen Orte an der Westküste im südlicheren Bereich. Sind ganz nett. Was man allerdings sagen muss, ist, dass das eine, ich glaube, es war Mosteiro, ist heute eigentlich verlassen. Das liegt inmitten in einem Krater drinnen. Es waren irgendwie früher mal 10 Häuser oder so, die aber heute allesamt verlassen sind. Man sieht nur das eine oder andere Feld, was dort noch bestellt wird, aber ansonsten ist dort genau nichts mehr. Ja, Faxacinha und Faxa Grande sind noch belebte Ortschaften. Und in Faxa Grande gibt es dann, wenn man die Straße ganz bis zum Ende hochfährt, gibt es noch so eine kleine Kirche. Und genau an dieser letzten Straße gibt es auch einen Wasserfall. Und unterhalb von diesem Wasserfall stürzt der in so ein quasi natürliches Becken. Und in diesem Becken kann man, sofern das Wetter passt, baden gehen. War bei uns leider jetzt wettermäßig nicht drinnen. Es war einfach saukalt im Verhältnis. Wobei saukalt natürlich relativ ist, aber es war auf jeden Fall zu kalt zum Baden. Und somit haben wir das leider auslassen müssen. Wir haben den Wasserfall nur so besucht und fotografiert. Ins Wasser gehen war dort definitiv nicht drinnen. Jo, das Ende der Straße heißt Ponta da Faxa. Das ist also, dort ist wirklich die Straße dann aus. Und das ist auch in dem Ortsteil, der mal von einem Erdrutsch von dem Hang runter zu einem guten Teil verschüttet worden ist. Ist allerdings schädliche Jahre her, also das ist heute schon wieder alles ausgebuddelt und wiederhergestellt. Aber man sieht heute noch den Teil, wo der Berg wirklich abgerutscht und runtergekommen ist. Ist doch ein ziemlich breiter Streifen und man kann sich in etwa vorstellen, wie viel Material darunter gekommen sein muss. Ja, wir sind dann eigentlich wieder schon langsam zurück, wollten dann die Kraterseen im Süden der Insel noch machen und auf dem Weg dorthin sind wir noch beim Boko das Patas oder Patash, wie auch immer, vorbeigekommen. Das Ganze ist ein kleiner Moorsee, der nicht gut angeschrieben ist, muss man sagen, der aber absolut sehenswert ist. Also der ist landschaftlich eigentlich so ziemlich unser Lieblingsplatz irgendwie bis jetzt auf den Inseln geworden. Man muss ein Stück hochwandern. Man ist da sicherlich, ja, ich sag mal 25, 30 Minuten unterwegs, bis man da oben ist. Es geht kontinuierlich wirklich bergauf, relativ weit hinauf auch. Also man macht auch wieder einige Höhenmeter. Aber das, was man dann zu sehen bekommt, das entschädigt allemal für diesen Aufstieg. Weil das ist einfach nur der Wahnsinn. Das ist wirklich ein wunderschön gelegener Moorsee, rundherum eingerahmt von Bergen. Es stürzen unzählige Wasserfälle in diesen Moorsee hinein. Das ganze Ambiente dort ist einfach der Hammer. Das Licht war Wahnsinn. Es war einfach unglaublich schön. Ja, aber irgendwann muss man sich halt von diesem schönen Anblick dann auch wieder losreißen. Wir sind also dann wieder runter und haben uns dann tatsächlich auf den Weg zu den Kraterseen gemacht. Genauer gesagt, zunächst einmal zur Caldera Lasa und Caldera Funda. Das waren die ersten beiden. Die beiden liegen unmittelbar übereinander. Kann man quasi mit einem und demselben Aussichtspunkt bewundern. Und ist absolut sehenswert. Also es ist wunderschön, traumhaft dort oben, wenn das Wetter passt überhaupt. Weil bei uns ist, war es durchwachsen, ist ein bisschen der Nebel wieder eingefallen und so. Ist aber dann wieder besser geworden, also es hat so ein bisschen hin und her gezogen, aber ist landschaftlich unheimlich eindrucksvoll. Ja, von den beiden Kraterseen ging es dann nochmal ein Stück quer durch die Insel, über so ein bisschen Secondary Roads, ein bisschen Pisten, Schotterpisten und so weiter, was aber überhaupt kein Problem ist. Man kann die alle gut fahren, die sind alle gut gewalzt, also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen wie ausgewaschene Forststraßen bei uns, sondern das sind wirklich fest gewalzte, gepresste Schotterpisten, die man wirklich gut fahren kann. Also da kann man locker mit 40, 50 Stundenkilometer fahren, teilweise sogar mehr, ohne dass man sich irgendwie Gedanken machen muss. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, und der nächste Kratersee war dann die Caldera da Lomba. Das ist ein einzelner See, der auch sehr schön liegt. Und den haben wir noch mitgenommen, quasi auf dem Weg Richtung Hotel. Und wir hatten dann noch ein bisschen Zeit und waren noch nicht so spät und haben gesagt, so, jetzt nehmen wir noch einen schönen Punkt mit, der im Reiseführer irgendwie so als ganz, ganz großer romantischer Geheimtipp quasi irgendwie vermerkt ist. Und zwar ist das die Baia de Alagoa. Das Ganze ist ein doch ziemlich abseits gelegener Campingplatz und ja, mit Strandzugang, wobei Strand, dazu komme ich dann noch, also das ist kein Sandstrand. Aber man fährt dort wirklich in ein Seitental hinein, muss da über eine sehr, sehr enge Serpentinenstraße runterfahren. Man glaubt eigentlich gar nicht mehr, dass man dort überhaupt irgendwo ankommt. Man steigt dann unten am Ende der Straße aus. Man ist dann nur von so selbstgebauten Seilwinden umgeben, die irgendwo in irgendwelche Gärten führen, die man definitiv von dort aus nicht sieht. Und man geht dann einen kleinen Fußweg entlang und kommt dann auf wirklich einen wunderschönen Platz. Hoch oben auf den Klippen, direkt über dem Meer. Mit wirklich direktem Blick aufs Meer runter, direkt an den Klippen. Und ja, also der Platz ist eigentlich von dem her ein Traum. Ja, also als Campingplatz mein absoluter Top-Favorit, muss ich sagen, von der Lage her. Wirklich abgelegen, einsam, dort ist kein Mensch sonst. Aber man ist dort wirklich voll ausgestattet. Man hat Grillmöglichkeiten, man hat dort Sitzmöglichkeiten, die dort fest aufgebaut sind. Es gibt WCs, es gibt Duschen, wenn auch nur Kaltwasser, also Warmwasserduschen gibt es nicht. Warmwasseraufbereitung gibt es keine, Strom gibt es auch keinen, muss man auch dazu sagen. Aber ansonsten ist es dort wirklich genial, absolut. Und man kann eben über einen kurzen Fußmarsch dann hinuntergehen zum Strand. Wobei der Strand selber mit doch recht groben Kiesel ausgestattet ist. Das heißt, das sind so Steine bis so einen halben Meter Durchmesser in etwa. So in der Größenordnung. Es liegt dort auch einiges an Treibholz herum, was sich natürlich für die Grillerei wieder anbietet. Aber es ist trotzdem irgendwie sehr stimmungsvoll da unten und der Platz hat wirklich was. Muss man sagen, der Platz hat definitiv was. Ja, dort haben wir den Abend dann so ein bisschen ausklingen lassen, sind dann spät abends zurück ins Hotel, haben uns dann nochmal ein Abendessen gegönnt und sind dann in unsere Betten gefallen, was auch mit dem Grund ist, warum es den Podcast erst doch etwas verspätet jetzt gibt. Aber das soll ja nicht das Problem sein. Auf alle Fälle war es das jetzt mal wieder mit den nächsten beiden Tagen, nämlich Tag 7 und 8. Und ich verabschiede mich dabei einmal von euch wieder. Macht es gut, passt auf euch auf, schaut, dass rauskommt, viel Spaß auf euren Touren, bis zum nächsten Mal, euer Chris.
Individuell unterwegs ist eine Produktion von Reisen, Wandern, Tauchen. Reisen-Wandern-Tauchen.at